Ja, ich bete noch einmal, bevor ich starte. Herr Jesus, ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir, dass wir auch hier mit der, ja, jetzt wieder einem Gottesdienst mit der ganzen Gemeinde feiern können. Und das ist einfach so schön. Und ja, ich danke dir einfach auch für dieses Privileg, hier auch Gottesdienste feiern zu können in deiner Gegenwart, dass du auch verheißen hast, da auch deinen Segen drauf zu legen. Möchte dich auch bitten, dass du das jetzt wieder tust, Herr, auch jetzt während dieser Predigt und während des weiteren Verlaufs des Gottesdienstes, Herr, dass du dadurch sprichst zu uns, Herr, dass du uns das wegnimmst, was uns daran hindern möchte, auf dich zu hören. Ich möchte dich bitten, richte du unsere Gedanken und Sinne unseres Herzens auf dich aus, Jesus. Ich möchte dich bitten, dass jetzt du mir einfach die richtigen Worte dafür gibst und auch die ganzen in einer guten Art und Weise rüberzubringen. Und letztlich, Herr, soll es alles zu deiner Ehre und deiner Verherrlichung dienen, Herr. So möchte ich jetzt diese Zeit ganz besonders in deine Hände legen und dich bitten um deinen Segen und ja, dass du zu uns reden mögest. Herr Jesus Christus, in deinem Namen möchte ich das beten. Amen. Zum Einstieg in meine Predigt möchte ich euch ein modernes Gleichnis erzählen. Ein Gleichnis von Rob Parsons, das Telefon. Das junge Paar verließ gemeinsam das Krankenhaus. Er trug ein kleines Bündel, das nur 6 Pfund wog und über dessen Namen immer noch Kämpfe ausgetragen werden. Er war so stolz, wie er bisher noch nie in seinem Leben gewesen war. Seine Frau setzte sich als erste ins Auto und dann beugte er sich hinein, um ihr das Baby zu reichen. In diesem Moment geschah es. Das Autotelefon klingelte. Bis heute kann er sich nicht erklären, warum er das tat, aber er nahm eine Hand von dem kleinen Bündel weg und griff nach dem Hörer. Für einen Moment, als sei die Zeit stehen geblieben, balancierte er das Kind auf der Innenseite der anderen Hand. Seine Frau schrie auf, er nahm seine Hand vom Hörer und griff das Baby. Wer immer angerufen hatte, legte auf. Das Telefon hatte an jenem Tag den Kampf verloren, aber es schwor sich in diesem Moment, dass dieses Kind nie mehr im Leben den Vorrang bekommen sollte. Es plante einen Rachezug, der diesen Vater um Zeit mit seinem Kind berauben sollte. Das war vor 18 Jahren und seit diesem Moment hat es immer geläutet, wenn eine gute Nachtgeschichte gerade spannend wurde oder ein Monopoly-Spiel dem Ende entgegenging oder in späteren Jahren, wenn Vater und Sohn gerade ein wichtiges Gespräch führen wollten. Das Telefon, es versprach dem Mann immer wieder, dass es nicht viel von seiner Zeit beanspruchen würde und dass er bald wieder zu dem zurückkehren könne, was er gerade tat. In all den Jahren hat der Vater die Strategie nie durchschaut. Das Telefon hat nicht ein einziges Mal mehr den Kürzeren gezogen. Als das Kind mit 18 Jahren von zu Hause wegging, klingelte es nicht mehr. Die Rache war vollzogen. Ich weiß nicht, wie es euch jetzt gerade beim Zuhören dieses modernen Gleichnisses ging. Aber ich muss sagen, ich finde diese Geschichte schon krass und auch äußerst einprägsam. Außerdem wird meines Erachtens schnell deutlich, was der Autor damit vor allem sagen möchte. Lasst euch nicht von eurem Telefon bestimmen. Diesen Punkt könnte man jetzt auch einfach sagen und sachlich begründen, warum man das denn wichtig findet. Aber der Autor verwendet lieber ein Gleichnis dafür. Und ich muss sagen, dass ich das bemerkenswert finde. So ein Gleichnis, es regt auf eine ganz andere Art und Weise das Nachdenken an. Gleichnisse gibt es heute bei uns im Sprachgebrauch eher selten. Also ich erlebe so gut wie gar nicht, dass jemand mir, wenn er mir was mitteilen möchte, erstmal so eine Geschichte erzählt. An anderen Orten der Welt mag das anders aussehen. Zu der Zeit von Jesus, zur Zeit des Neuen Testaments, da ist das auch ganz anders gewesen als bei uns heute. Der Orientale nämlich liebte die Darstellungsform mit Hilfe eines Gleichnisses. Wenn Jesus also ein Gleichnis erzählt hat, dann passte das voll und ganz in seine Zeit. Die Menschen haben gerne im Alltag Gleichnisse erzählt, um einen Punkt zu verdeutlichen, zum Ausdruck zu bringen. Und Jesus war hierbei ein Meister seines Fachs. Er brachte die Zuhörer häufig zum Staunen mit seinen Gleichnissen. Er konnte die Dinge in seiner Alltagssprache so zum Ausdruck bringen, dass seine Zuhörer überrascht und betroffen waren. So wie das bei uns vielleicht auch gerade der Fall gewesen ist. Das Ziel von einem Gleichnis ist, dass durch eine kurze Erzählung aus dem Alltag ein Gedanke anschaulich gemacht wird. Und Jesus hat eben seine Gleichnisse verwendet, um einen geistlichen Sachverhalt auf eine einprägsame Art und Weise zu entfalten. Beim Verständnis eines Gleichnisses kommt es vor allem darauf an, dass man sich nicht in jeder einzelnen Kleinigkeit verliert, sondern dass man vor allem den Kerngedanken umsetzt und erkennt. Und je besser man ein Gleichnis versteht, desto mehr wird deutlich, wie relevant es ist, den von Jesus entfalteten Kerngedanken in die Tat umzusetzen. Und damit kommen wir nun zu dem Gleichnis, welches ich heute mit euch anschauen möchte. Und dazu lese ich jetzt einmal Matthäus 18, die Verse 21 bis 35. Da wandte sich Petrus an Jesus und fragte: Herr, wie oft muss ich meinem Bruder vergeben, wenn er immer wieder gegen mich sündigt? 7-mal? Nein, gab Jesus ihm zur Antwort, nicht 7-mal, sondern 77-mal. Darum hört dieses Gleichnis. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem König, der mit den Dienern, die seine Güter verwalteten, abrechnen wollte. Gleich zu Beginn brachte man einen vor ihn, der ihm 10.000 Talente schuldete. Und weil er nicht zahlen konnte, befahl der Herr, ihn mit Frau und Kindern und seinem ganzen Besitz zu verkaufen und mit dem Erlös die Schuld zu begleichen. Der Mann warf sich vor ihm nieder und bat auf den Knien: Hab Geduld mit mir, ich will dir alles zurückzahlen. Da hatte der Herr Mitleid mit seinem Diener. Er ließ ihn frei und auch die Schuld erließ er ihm. Doch kaum war der Mann zur Tür hinaus, da traf er einen anderen Diener, der ihm 100 Denare schuldete. Er packte ihn an der Kehle, würgte ihn und sagte: Bezahle, was du mir schuldig bist. Da warf sich der Mann vor ihm nieder und flehte ihn an: Hab Geduld mit mir, ich will es dir zurückzahlen. Er aber wollte nicht darauf eingehen, sondern ließ ihn auf der Stelle ins Gefängnis werfen, wo er so lange bleiben sollte, bis er ihm die Schuld zurückgezahlt hätte. Als das die anderen Diener sahen, waren sie entsetzt. Sie gingen zu ihrem Herrn und berichteten ihm alles. Da ließ sein Herr ihn kommen und sagte zu ihm: Du böser Mensch, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich angefleht hast. Hättest du damit jenem anderen Diener nicht auch Erbarmen haben müssen, so wie ich mit dir Erbarmen hatte? Und voller Zorn übergab ihn der Herr den Folterknechten, bis er ihm alles zurückgezahlt hätte, was sie ihm schuldig war. So wird auch mein Vater im Himmel jeden von euch behandeln, der seinem Bruder nicht von Herzen vergibt. Das ist schon ein krasses Gleichnis, welches Jesus da erzählt. Ich weiß nicht, wie es euch beim Lesen dieses Gleichnisses so geht. Meine erste Reaktion ist so ein Stück weit diese: Was für ein dummer Knecht. Wie kann er nur so unbarmherzig und lieblos sein? Bevor Jesus dann jedoch das Gleichnis erzählt, gibt es ja vorher noch diesen kurzen Dialog von Jesus und Petrus. Und dieser Dialog führt dann letztlich auch dazu, dass Jesus dieses Gleichnis erzählt. Petrus stellt zuvor noch diese Frage mit dem Vergeben. Es geht hierbei um die Vergebung unter den Christen. Das zeigt sich unter anderem an dem Zusammenhang des Kapitels und weil Petrus hier vom Bruder spricht. Ein weiterer Hinweis darauf ist, dass Jesus im Gleichnis später dann von verschiedenen Knechten eines Königs spricht. Und bei dieser Frage von Petrus muss man sich an dieser Stelle vor Augen führen, dass Petrus hier nicht der dumme Schüler ist oder der Blöde, der von Jesus zurechtgewiesen wird, sondern sein Vorschlag, seinem Bruder 7-mal zu vergeben, war schon ziemlich großzügig. Die traditionelle rabbinische Lehre forderte nämlich nur eine dreimalige Vergebung. Jesus jedoch verlangt weit mehr, 77 Mal. Es könnte auch 70 mal 7 Mal gemeint sein, das wären dann 490. Vermutlich ist das hier sogar gemeint, man weiß aber nicht zu 100%, welche Zahl das jetzt genau ist. Es ist auch nicht ganz so relevant. Es ist gut möglich, dass an dieser Stelle, wo Jesus das zu Petrus sagt, an eine Stelle aus dem Alten Testament von Lamech anknüpft. Und die möchte ich euch einmal lesen, aus 1. Mose 4, 23 bis 24. Lamech sagte zu seinen Frauen, ihr meine Frauen, Ada, Zilla, hört, passt auf, wie Lamech sich sein Recht verschafft. Ich töte einen Mann für meine Wunde und einen Jungen, wenn mich jemand schlägt. Ein Mord an Kain, so hat Gott es bestimmt, verlangt als Rache 7 Menschenleben. Für Lamech müssen 77 sterben. Hier kommen die Überheblichkeit und diese Rachsucht von Lamech zum Ausdruck. Interessanterweise auch mit der Zahl 77. Und Jesus nutzt diese Zahl, beziehungsweise er übertrifft sie vielleicht sogar, je nachdem, wie es gemeint ist. Und vor allem geht es Jesus an dieser Stelle aber darum, dass er das zum Guten wendet. Bei Lamech geht es um die 77-fache Rache. Bei Jesus geht es um die 77- oder 490-fache Vergebung gegenüber dem Nächsten. Also die Bedeutung der Worte von Jesus ist klar. Die Christen sollen bereit sein, sich immer und immer wieder zu vergeben. Vergebung kennt keine Grenzen. Zumindest sollte es so sein. Und um das zu veranschaulichen, erzählt Jesus dann eben dieses Gleichnis. Dieses Gleichnis vom unbarmherzigen Knecht. Und dieses schauen wir uns jetzt auch noch mal kurz näher an. Jesus erzählt darin von einem König, der verschiedene Knechte hat. Bei einem König, da dachte der jüdische Hörer, wenn er das damals gehört hat, sofort an Gott. Das war den vor Augen. Seine Knechte haben wir uns vielleicht so vorzustellen als Rang, ja, als unterschiedliche Beamte mit verschiedenen Ranghöhen. Und der erste Knecht mit diesen 10.000 Talenten Silberschulden hatte einen höheren Rang als derjenige wiederum, der 100 Denare ihm geschuldet hat. Und als der erste Knecht dann ja vor den König tritt, da wird ihm angedroht, dass seine Familie verkauft werden soll. Das ist im alten Orient tatsächlich möglich gewesen, um die Schulden einzutreiben, dass die Familie verkauft wird. Dem Schuldner bleibt dann nur noch, dass er um Gnade beim König fleht. Sein Versprechen, dass er diese Summe abzahlen würde, wird er zwar nie erreichen können bei dieser Höhe, sondern es geht dem König vielmehr um die Haltung und um die Absicht. Und so hat der König tatsächlich Erbarmen mit seinem Knecht. 10.000 Talente sind im Übrigen eine unfassbar hohe Geldsumme. Ich habe das mal ein bisschen versucht umzurechnen. Ein Talent umfasst 6.000 Denare, das sind Tagelöhne. Und wenn man das jetzt mal auf unsere Verhältnisse heute anwendet, da bin ich bei 10.000 Talenten tatsächlich auf eine Summe von 6 Milliarden Euro gekommen. Selbst das Jahresgehalt von Herodes Antipas, der damals ziemlich mächtig war, betrug nur 200 Talente, was ungefähr 120 Millionen Euro waren. Der arme Schlucker. Also 10.000 Talente Schulden war eine unfassbar hohe Summe, die der König dem Knecht aus Gnade erlassen hat. Und umso lächerlicher ist dann, was im Anschluss daran passiert. Der Knecht, der soeben von seiner riesigen Schuld befreit wurde, geht zu dem anderen Knecht, der ihm wiederum 100 Denare schuldet. Das sind 100 Tagelöhne, auf unsere Verhältnisse übertragen, ungefähr vielleicht 10.000 Euro. Ja, das ist kein Centbetrag, aber im Vergleich zur ersten Summe ist es nicht der Rede wert. Der Knecht, der packt dann ja seinen Schuldner zunächst am Hals. Auch das ist aus dem orientalischen Alltag geschöpft. Das Packen soll nämlich den Schuldner dazu zwingen, auch ja noch die letzte Münze herauszuholen. Es kann aber auch gemeint sein, dass es die Vorbereitung schon zur Verhaftung ist. Der andere Knecht fleht dann auch um Gnade und er verspricht, diese Summe aufzutreiben. Das Erstaunliche ist, dass dieses Versprechen wiederum viel realistischer ist einzuhalten, als das, was der erste Knecht abgegeben hat. Denn durch eigene Arbeit oder durch die Hilfe von Verwandten ist es durchaus möglich, diese Summe allmählich aufzutreiben. Aber der erste Knecht, er bleibt eiskalt, vergisst seine eigene Begnadigung und verkörpert geradezu die Unbarmherzigkeit, indem er ihn ins Gefängnis werfen lässt. Im weiteren Verlauf kommt es dann so, dass der König dann ja eingreift, er lässt den unbarmherzigen Knecht holen und straft ihn für sein ungerechtes Verhalten. Und Jesus schließt dann die Erzählung dieses Gleichnisses mit dem Punkt ab, um den es ihm mit diesem gesamten Gleichnis geht. So wie Gott uns Menschen bereitwillig vergibt, so sollen auch wir Christen untereinander bereit sein zur Vergebung. Ein ganz schön eindrückliches Gleichnis, welches der Jesus hier seinen Jüngern erzählt. Und ich weiß nicht, wie es euch so geht. Ich bin sehr schnell dabei, mit meinem Finger auf diesen unbarmherzigen Knecht zu zeigen. Das ist ja ungeheuerlich, was der da tut. Dem gehört wirklich die Strafe aufgebrummt. Und dann fange ich an, ein wenig darüber nachzudenken und stelle fest, dass ich damit doch ziemlich vorsichtig sein sollte. Wie oft frage ich Gott nicht nach seinem Willen oder nach seiner Meinung und bin dann erbost, wenn andere Menschen meine Meinung nicht genügend achten? Wie oft sage ich vor Gott, er kriegt ja alles mit, irgendwelche verkehrten Dinge über andere Menschen, und bin gleichzeitig ziemlich schnell eingeschnappt, wenn andere Menschen ein verkehrtes Wort über mich sagen. Wie oft vergesse ich, Gott zu danken oder vernachlässige die Beziehung mit ihm und bin dann verärgert, wenn jemand anderes mir gegenüber undankbar ist oder mir zu wenig Aufmerksamkeit entgegenbringt. Ja, ich darf dauerhaft aus der Vergebung, aus der Liebe Gottes leben, jeden Tag, jeden Moment. Aber ich selber bin nicht immer bereit, anderen diese Vergebung zu gewähren und ihnen liebevoll zu begegnen. Und dieses Bewusstsein hat mich in dieser Vorbereitung einfach nochmal neu getroffen. Dieses Gleichnis, ja, es hat auch mit mir zu tun. Und ich würde mal behaupten, dass das auch die allermeisten von euch betrifft. Und deshalb möchte ich uns dazu ermutigen, dass wir das mit dem einander vergeben anpacken. Ich glaube nämlich, dass wir das zu oft vernachlässigen. Mir geht's ja auch so. Jetzt ist natürlich die Frage, wie man das mal so in die Tat umsetzen kann und in welchen Situationen das vor allem notwendig und hilfreich ist. Und ich glaube, dass es hier vor allem wichtig ist, dass wir da auch bereit sind, auf die Stimme Gottes zu hören, auf die Stimme des Heiligen Geistes, wenn er uns da auch auf etwas aufmerksam machen möchte. Dass wir in uns gehen und reflektieren, ob es irgendwo eine Situation gibt, die mir nachgeht, wo ich mich über jemand anderes geärgert habe. Der Gradmesser, wie ich es wahrnehme, ob irgendetwas mit einer anderen Person auszuräumen ist, ist der folgende. Bin ich in der Gegenwart des anderen wirklich vollkommen frei oder beschäftigt mich da doch noch irgendetwas? Könnte da irgendetwas sein, das mich belastet oder wo ein bisschen Ärger hochkommt? Meide ich vielleicht sogar bewusst oder unbewusst eine andere Person? Wenn ich der anderen Person wirklich vergeben habe, dann sollte das nicht der Fall sein, denn echte Vergebung bewirkt Freiheit. Deshalb genügt nicht in jeder Situation ein einfaches Schwamm drüber oder ah, ist doch alles nicht so schlimm. Nein, ich schade mir vor allem auch selber, wenn ich nicht bereit bin zur Vergebung und diese Anzeichen in mir ignoriere. Aber wie kann denn echte Vergebung jetzt aussehen? Was muss ich machen, um von diesem Unbehagen in mir frei werden zu können? Das schauen wir uns jetzt mal im nächsten Schritt an. Denn ich glaube, dass zwei Schritte notwendig sind, um einander auf eine gute Art und Weise vergeben zu können. Und es beginnt damit, vor Gott aktiv auszusprechen, dass man dem anderen vergibt. Also es beginnt mit Gebet. Und dann sollte es im zweiten Schritt am besten auch dazu kommen, dass man das direkte Gespräch miteinander sucht. Und in diesem Gespräch räumt man aus, worum es auch immer geht, und spricht dem anderen auch die Vergebung zu. Unter Christen sollte das eigentlich immer möglich sein, offen miteinander sprechen zu können. Und ich möchte uns an dieser Stelle jetzt mal einen kurzen Leitfaden mitbringen, wie so ein Gespräch aussehen kann. Denn manchmal fehlen einem ja die Worte oder man weiß nicht genau, wie soll man das machen. Und da möchte ich euch eine Sache vorstellen, eine Methode, die ich sehr hilfreich finde. Ich stelle euch jetzt das gewiefte Feedback vor. Also wie kann man Rückmeldung auf eine gute Art und Weise geben? Diese vier Punkte halte ich für eine gute Orientierung, um ein möglichst sachliches und konstruktives Gespräch führen zu können. Der Jugend könnte das an der einen oder anderen Stelle bekannt vorkommen. Wir hatten das schon mal vor ein paar Monaten. Das gewiefte Feedback, das setzt sich aus W-I-E-V zusammen, deswegen gewieft. Und das beginnt mit W, mit der Wahrnehmung. Ich erzähle, wie ich eine Situation wahrgenommen habe. Es geht weiter mit I, Interpretation. Die entsprechende Situation habe ich folgendermaßen interpretiert. Dann E, die Emotion. Das hat in mir folgende Emotion ausgelöst. Sowas wie Wut, Trauer, Zorn, was auch immer. Und dann im letzten Schritt und nicht im ersten, V, die Verhaltensänderung. Ich wünsche mir, dass du in Zukunft dein Verhalten auf folgende Art und Weise veränderst. Ein kurzes Beispiel dazu, wie man es nicht machen sollte. Melli und ich verbringen einen Abend vor dem Fernseher und schauen gemeinsam etwas. Ich verfolge die Sendung oder was auch immer wir gerade gucken. Und Melli sitzt am Handy und wird in der Aufmerksamkeit dadurch etwas eingeschränkt. Ich habe mir vorher die Erlaubnis geholt, dass ich das erzählen darf. Da sind wir auch übrigens wieder beim Telefon, so wie beim Einstiegsgleichnis, ne? Und wir hatten diese Situation jetzt vielleicht nicht nur einmal. Und meistens reagiere ich dann folgendermaßen. Pack das Handy weg, das stört mich. Wieso hängst du schon wieder an deinem Handy rum? Ja, da habe ich dann mit Schritt 4 angefangen und die ersten drei einfach mal ausgelassen. Das führt dann in der Regel zum Streit, mindestens mal zur Anspannung. Ja, man kann das Ganze aber auch anders lösen. Deshalb gehe ich jetzt einmal so richtig schön vornehm nach diesem Muster vor, was ich zugegebenermaßen leider nicht jedes Mal so umsetze. Also, Wahrnehmung. Liebe Melli, ich nehme wahr, dass du seit einiger Zeit an deinem Handy bist. Ich interpretiere das so, dass dir unsere Gemeinschaft hier gerade nicht so wichtig ist. Das löst in mir die Emotion aus, dass mich das ärgert und auch ein bisschen traurig macht vielleicht. Deshalb ist mein Wunsch, dass du das Handy jetzt bitte gleich weglegst. Natürlich muss das Ganze nicht immer so sehr schematisch ablaufen, ne? Aber ich glaube, dass es grundsätzlich hilft, sachlich zu bleiben und zum Ausdruck zu bringen, warum einen etwas gestört hat und warum man sich eine Verhaltensänderung eigentlich auch wünscht. Dadurch wird viel mehr deutlich, was eigentlich der Kern ist, der mich in so einer Situation ärgert. Es schadet auch nicht, im Vorfeld eines Gesprächs diese vier Punkte einmal für sich durchzugehen und diese vielleicht sogar aufzuschreiben. Das hilft nämlich auch, um im Vorfeld einmal reflektieren zu können, wo eigentlich der Kern des Problems ist, was einen gerade so ärgert. Das braucht ja immer einen Moment, bis man das vielleicht auch so in Worte gefasst kriegt und bis man merkt, was ist denn eigentlich hier der Ursprung? Und dann glaube ich, dass das eine echte Hilfe sein kann für klärende Gespräche. Also daher möchte ich uns ermutigen, setze auf echte Vergebung und auf kein oberflächliches Ja passt schon. Denn die echte Vergebung sorgt für echte Freiheit im Miteinander und auch in uns. Und das gewiefte Feedback kann eben dabei eine Hilfe für diese klärenden Gespräche sein. So können wir die gegenseitige Vergebung, die Jesus sich ja von uns wünscht, gut umsetzen. Und ich erlebe das dann auch so, dass ich viel mehr zur Vergebung bereit bin, wenn ich die Dinge geklärt und ausgeräumt habe, als wenn ich das nicht tue. Deshalb mache ich den Mut, setze es um, packe es an, um auf diesem Wege die Vergebung auch in die Tat umzusetzen. Das ist der erste Punkt, Vergebung anwenden. Und dann habe ich noch einen zweiten, Vergebung trainieren. Dieses Gleichnis von Jesus hat offensichtlich den Fokus, dass Jesus damit zum Ausdruck bringen will, dass wir einander vergeben sollen als seine Nachfolger. Und diesen Schwerpunkt möchte ich nochmal von einer anderen Seite betrachten, um einen Aspekt zu beleuchten, wie wir uns in der Bereitschaft zur Vergebung auch trainieren können. Da lese ich noch einmal Matthäus 18, Verse 27 bis 28. Da hatte der Herr Mitleid mit seinem Diener. Er ließ ihn frei und auch die Schuld erließ er ihm. Doch kaum war der Mann zur Tür hinaus, da traf er einen anderen Diener, der ihm 100 Denare schuldete. Er packte ihn an der Kehle, würgte ihn und sagte, bezahle, was du mir schuldig bist. Dem Knecht, dem wird die Schuld vom König erlassen, hier in Vers 27. Und das Nächste, was Jesus von diesem Knecht dann berichtet, ist sein Umgang mit seinem Mitknecht. Wir finden kein Wort darüber, wie er diesen Moment empfunden hat, als ihm dieser Schuldenerlass verkündet wurde. Kein Staunen darüber, keine Dankbarkeit, nichts davon wird zum Ausdruck gebracht. Und in dieses Bild passt dann auch, wie er entsprechend mit seinem Mitknecht umgeht, als er ihm dann begegnet. Und damit komme ich auch zu einem weiteren Schlüssel, um Vergebung und Liebe gegenüber unseren Mitmenschen vielleicht auch ein Stück weit trainieren zu können. Denn ich glaube, dass Dankbarkeit dafür ein Schlüssel ist. Dankbarkeit bewahrt uns davor, undankbar gegenüber unseren Mitmenschen zu sein. Deshalb glaube ich, dass eine gesunde Portion Dankbarkeit uns dabei helfen kann, unseren Mitmenschen auch bereitwillig zu vergeben, ihn vergeben zu können. Tatsächlich ist es so, dass Studien sagen, dass Dankbarkeit langfristig auch glücklicher macht. Das passt ja auch hier ganz gut ins Bild. Es soll sogar als Verstärker für wirtschaftlichen und für beruflichen Erfolg gelten. Und eine Untersuchung bringt zum Ausdruck, dass Dankbarkeit sogar die sportliche Leistungsfähigkeit verbessern kann. Also, eine gesunde Dankbarkeit hat Auswirkungen auf unser gesamtes Gemüt, auf unsere Einstellung, auf unsere Haltung, auch unseren Mitmenschen gegenüber. Deshalb glaube ich, dass Dankbarkeit uns dabei hilft, um unseren Mitmenschen bereitwilliger vergeben zu können. Viel zu oft, wenn ich jetzt mal so überlege, wie setze ich das um, wie funktioniert das bei mir, muss ich feststellen, dass ich auch dieses Danken zu oft vernachlässige. Ich hatte vor ein paar Wochen mal so ein, zwei Wochen am Stück, wo ich das konsequent umgesetzt bekommen habe, mir jeden Abend vor dem Schlafengehen die Dinge vor Augen führen zu können, für die ich Gott dankbar bin. Und dann habe ich ihm die Dinge gesagt und ihm gedankt und das war großartig. Ich fand das super. Manchmal bin ich kurz rausgegangen auf die Terrasse, manchmal habe ich mich drin kurz hingesetzt, die Art und Weise ist da nicht ganz so wichtig und habe Gott eben gedankt. Und da kann ich nur für werben, das zu machen und ich habe gemerkt, das hat was in mir ausgelöst, das hat was verändert, das hat was mit meiner Haltung gemacht. Und immer mal wieder durfte ich dabei auch die Nähe Gottes dann spüren, so dass er bei mir ist, dass er sich darüber freut, dass er das auch beschenkt. Und leider habe ich es in letzter Zeit wieder ein bisschen schleifen lassen und möchte da wieder rangehen. Und deshalb möchte ich dir und uns allen Mut machen, der Dankbarkeit im Leben Raum zu geben. Dem zu danken, der uns die Vergebung überhaupt möglich macht. Jedes Dankgebet, glaube ich, im Alltag hilft dabei, sich von ihm mit Liebe und Gelassenheit beschenken zu lassen. Und am besten ist es eben, wenn das einen festen Platz auch im Alltag hat. Zum Beispiel abends vorm Schlafengehen. Ich weiß nicht, wie es euch so geht. Also ich finde es doch auch schön und ich glaube, dass das bei allen von uns so ist, wenn jemand uns kontaktiert, einfach nur, um uns zu danken. Und nicht, weil er irgendwas von uns möchte. Einfach nur ein Anruf, ich wollte da und dafür Danke sagen. Dann können wir das bei Gott doch auch mal machen. Ihm einfach nur danken. Ich bin überzeugt, dass Dankbarkeit langfristig dazu führt, dass diese unser Inneres verändert. Dass wir auch im Umgang mit Menschen dann eher das Positive sehen können als das Negative. Dass wir gelassener werden im Umgang miteinander. Und dann glaube ich, dass wir auch eher bereit sind, anderen Menschen zu vergeben. So können wir auf diesem Wege etwas dafür tun, Vergebung zu trainieren. Und damit komme ich zum Schluss. Jesus hat seinen Jüngern ein sehr eindrückliches Gleichnis erzählt. Die wussten genau, was er meint damit. Er bringt damit zum Ausdruck, dass wir als Christen untereinander bereit sein sollen zur Vergebung. Und letztlich sorgt diese Vergebung, wenn wir sie einander gewähren und aussprechen, auch für Freiheit. Und wie wunderbar wäre das, wenn wir als ganze Gemeinde zusammenkommen können und jeder Einzelne von uns ist innerlich frei von sämtlichen Konflikten. Alle Dinge untereinander sind vollständig ausgeräumt. Das wäre doch großartig, was das für eine intensive Gemeinschaft wäre. Lasst uns an diesem Bild als Gemeinde arbeiten. Gott segne uns und schenke uns Gelingen dabei. Amen.